Ich würde heute Morgen gerne mal noch fragen, ob jemand weiß, über was ich heute Morgen predige, welche Bibelstelle ich heute auf jeden Fall predigen werde. 1. Petrus ist schon mal super. Noch nicht ganz. Kapitel 3 sind wir. Genau, Vers 18 bis 22. Axel hilft uns. Ganz herzlichen Dank. Wir sind nun schon einige Monate im Petrusbrief unterwegs. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch Achterbahn mag. Kann man Hände sehen, wer Achterbahn mag? Wer mag es überhaupt nicht? Wer ist noch nie gefahren? Wer will und bitte, nee, egal. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir so an eine Stelle in der Achterbahn, wo es ganz oben ist. Ja, also für manche der Höhepunkt und für manche das Grauen. Also unser Michael würde sagen, der Höhepunkt, unsere Josina würde sagen, das Grauen. Also das sind, da ist mal völlig unterschiedlich. Und wenn wir heute die Bibelstelle anschauen, da stehen wir oben und wir werden in einen Schwung reinkommen. Es gehört zu den schwierigsten Stellen im Neuen Testament. Und ich habe euch versprochen, ich werde sie nicht umschiffen. Wir werden darüber sprechen und ich versuche das so einfach und so leicht easy rüberzubringen, dass es jeder verstehen kann, soweit man es überhaupt verstehen kann. Also ich muss sagen, ich habe darin auch noch nicht alles verstanden. Aber auf der anderen Seite finde ich deshalb die Bibel auch so spannend, weil er uns immer wieder neue Dinge offenbart. Wir immer wieder Neues lernen dürfen und ich bin mega gespannt auf heute Morgen. Wir sind heute, wie gesagt, in Vers 22 und wir haben in Vers 18 bis 22. Und wir haben letztes Mal noch gesehen, dass es einen Unterschied macht im Leiden. Wir haben über Leiden gesprochen und es gibt ein Leiden über eine Strafe, wo ich verdient habe. Und es gibt ein Leiden, wo ich eigentlich alles richtig gemacht habe nach biblischem Verständnis und ich muss trotzdem leiden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, dass wir eine Haltung bekommen, die Jesus auch hatte, wenn wir uns in sein Bild verwandeln lassen, dass wir bereit sind, für andere Menschen zu leiden. Oh, da ist schon der erste Klops mit drin. Ja, dass wir bereit sind, für andere zu leiden. Warum? Weil Jesus hat es auch getan. Keine Angst, wir müssen durch unser Leiden die Welt nicht mehr retten. Das hat Jesus schon gemacht. Das müssen wir nicht mehr. Das könnten wir auch gar nicht. Aber wir sollen in sein Bild verwandelt werden. Und Petrus bringt es nochmal hier und stellt auch dieses Leiden Jesu für dich und für mich, für uns Menschen vor Augen. Und das ist richtig spannend. Da geht es Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott um eine ganz schwierige Sache. 1. Petrus 3, Vers 18, da heißt es, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Er hat es nicht gemacht, weil er masochistisch drauf ist und einfach gerne leidet, sondern weil er ein Ziel hatte für dich und für mich, dass wir zu Gott kommen können. Leiden hat bei Gott ein Ziel. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Krasse Sache. Wenn wir leiden, dann erleben wir im Prinzip nichts anderes, wenn wir als Gerechte leiden, das, was Jesus für dich und für mich gemacht hat. Also nicht am Kreuz. Jesus hat viel öfters gelitten. Er hat über Jerusalem geweint. Er war so traurig, dass die Menschen ihn nicht angenommen haben. Er kommt in sein Eigentum und er wurde abgelehnt. Kennst du diesen Schmerz der Ablehnung? Jesus hatte schon auch einiges zu ertragen. Ich finde eine ganz richtige, wichtige Stelle an der Stelle, dass Jesus, das haben wir es bei den Rangern besprochen und diese Woche im Hauskreis, Jesus immer den Beipackzettel seiner Nachfolge ausgepackt hat. Als in Lukas 9, Vers 57 einer zu ihm gesagt hat, Herr, ich will dir nachfolgen. Da hat er gesagt, hey, dann gib mir deinen Koffer, ich trage ihn für dich. Ab jetzt musst du nur noch schweben, musst nicht mehr laufen, du kannst übers Wasser gehen. Ja, mit mir, da wird niemand mehr eine Brille brauchen. Hat er nicht gesagt. Wisst ihr, was im Beipackzettel stand? Füchse haben Gruben, Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Beipackzettel, Nachfolge Jesu. Und wir sind oft geneigt, es immer nur das Evangelium in Softie einzupacken und sagen, hey, es ist alles leicht. Und merken gar nicht, dass der Weg, der zu diesen Superlativen führt, und die sind da, schmal ist und uns herausfordert und vielleicht manchmal durch Leid und Schmerz, durch Verletzung und Vergebung führt, aber sie führt zu Gott hin. Und das zeigt uns die Geschichte so deutlich. Richard Krüger hat hier letzten Sonntag gestanden und hat von einer Wolke von Zeugen gesprochen. Hebräer 12, von Namen, Glaubenshelden. Wow. Möchtest du einer sein? Halleluja, ich auch. Und wenn wir in das Leben reinschauen von den Leuten, da war es nicht easy peasy. Da war Leid, da war Schmerz. Aber auf dem Weg und durch das sind sie zu Glaubenshelden geworden. Und ich finde es ein tolles Zeugnis, wenn wir da drauf schauen, dass ein Petrus, ein Paulus, die ganze Jüngerschar, als Jesus gegangen ist und sogar Petrus persönlich von Jesus eine Prophezeiung bekommen hat, hat nicht gehört, hey, du wirst im Himmel doch neben mir sitzen. Jesus hat zu ihm gesagt, du wirst irgendwann dorthin gehen, wo du nicht hin willst. Kennen wir das noch? Lassen wir das in unserem Leben zu, dass Gott uns, wenn wir ihm nachfolgen, auch dorthin gehen, wo wir nicht hinwollen? Die ganzen Kerle hätten ja nach Pfingsten auch sagen können, also, ja, da mache ich nicht länger mit. Ich will tun, was ich will. Warum haben die das nicht gemacht? Warum haben die Jünger nicht gesagt, also Jesus, also wenn du weg bist und das ganze Zeug, das ist mir zu viel Stress. Das fordert mich zu viel raus. Das übersteigt unsere Kräfte. Also ab jetzt doch ohne uns. Warum? Weil in ihrem Herzen etwas angekommen ist von der Botschaft Jesu, dass egal was wir hier erleiden müssten, die Ewigkeit alles überragen wird, weit, weit überragen wird. Petrus 1, weit überragen wird. Deshalb haben die durchgehalten. Deshalb macht es Sinn. Keiner hat gesagt, nee, jetzt will ich nicht mehr. Weil wir eine Zukunft haben in Jesus Christus in unserem Leben und was cool ist noch, über unser Leben hinaus. Und das haben die allermeisten Menschen nicht, weil es niemand versprechen kann von der anderen Seite, außer der, der von dort zu uns kam und dort wieder hingehen und gesagt hat, dort werde ich euch hinholen. Der kann das versprechen. Jesus war also hier im Fleisch, sagt uns das Wort, getötet nach dem Fleisch. Das heißt also, er war begrenzt. Er hatte Hunger, so wie du und ich. Er hatte Durst, so wie du und ich. Er musste schlafen, so wie du und ich. Und er hat gelitten, auch so wie du und ich, in seinem Leben. Dinge, die nicht so gut liefen. Und als Mensch konnte Jesus auch sterben. Und darin war er ganz Mensch, kein Halbgott. Er war ganz Mensch. Und lebendig gemacht durch den Geist. Das ist die Ebene, von der wir uns von Jesus völlig unterscheiden. Da war er anders. Er hatte die sündlose Natur. Ihn konnte der Tod nicht halten, weil er ganz Gott war. Ganz Gott war. Und weil er das war, hat auch zu seinen Jüngern dann gesagt am Schluss, jetzt muss ich gehen, da könnt ihr nicht mitkommen. Sagen die Jünger, wo will er denn hin? Was hat er denn vor? Hat er was zu dir gesagt? Nein, ich weiß auch nicht, aber sollten wir nicht hin können? Also wir können überall hin. Nein. Wo ich hingehe, könnt ihr mir nicht folgen, sagt der Johannes 8. Und dort, wo er dann hinging, hat er gesagt, aber von dort werde ich euch, Johannes 14, einen Tröster, einen Parakletos, einen Beistand senden, dass ihr eben nicht allein seid. Diesen Tröster kann kein Mensch senden, den kann nur Gott selber senden, weil Jesus ganz Gott ist. Und er ist jetzt dort, von wo aus er den Heiligen Geist zu uns gesandt hat. Er ist in einer geistlichen Dimension. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, schwer nachzuvollziehen. In meinen Kopf passt es nicht wirklich rein. Aber für mich ist es in dem Punkt logisch, dass sonst alles andere nicht passen würde zu ihm. Man kann nicht sündlos sein und gleichzeitig sterben. Genauso wenig, wie man eigentlich Mensch und Gott nicht gleichzeitig sein kann. Aber das ist der einzige Schlüssel, um überhaupt den Weg zu gehen. Und deshalb wird keiner mehr, der irgendwann kommt, je Christus sein. Egal, wer das euch auf die Nase binden möchte, er kann es nicht. Weil das, was Jesus war und ist, kann keiner mehr nachmachen. Es wird der Antichrist versuchen und er möchte Menschen verführen. Und er wird es sagen, ich bin es doch. Und er wird Zeichen und Wunder tun und wir werden alle staunen, auch ich. Aber eins weiß ich, Christus ist er nicht. Christus ist er nicht. So gehen wir weiter. Jesus als Verkündiger des Sieges. Spannende Geschichte. Es wird nicht besser. Aber es wird viel cooler, also spannender. So ist er auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkündigen. Krass. Wer sind die Geister? Also ich habe lange gedacht, oder zumindest mir wurde also immer als Kind gesagt, es gibt keine Geister. Du brauchst keine Angst haben. Geister gibt es nicht. Dann guckt man in die Bibel rein oder liest es irgendwo und denkt, Mensch, da steht, dass es Geister gibt. Gibt es jetzt Geister oder gibt es keine Geister? Also ich glaube, dass es Geister gibt, sonst würde es die Bibel nicht sagen. Und ich würde meine Kinder anders erziehen und nicht sagen, es gibt keine Geister. Ich würde ihnen sagen, du brauchst keine Angst haben, weil Jesus bei dir ist. Wäre mal ein Erziehungsansatz. Und ich habe lange gedacht an diesem Punkt, und ich kann es auch belegen, warum ich es lange gedacht habe. Möglichkeit eins, dass die Menschen, die im alten Bund gestorben sind, ja, dass die sich noch bekehren können. Deshalb ist Jesus sozusagen zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft vom Sieg zu verkündigen. Dafür war für mich der Beleg aus 1. Petrus 4, Vers 6 dann passend, wo es heißt, deshalb ist er auch denen von uns, die inzwischen verstorben sind, die rettende Botschaft verkündet worden, obwohl sie wie alle Menschen sterben musste, wollte Gott doch, dass sie bei ihm ewig leben. Wenn du das glauben möchtest, ist es voll okay. Die Stelle ist so schwierig, dass ich behaupte, keiner kann ganz genau sagen, wie es ist. Aber ich finde eine zweite Möglichkeit auch sehr spannend. Und da heißt es nämlich eben, dass Jesus den gefallenen Engel den Sieg verkündigt hat. What? Warum das denn? Das kommt nämlich sehr nahe an 2. Petrus 2, Vers 4. Da heißt es, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle verstoßen oder gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte mit Noah und so weiter. Kommt er wieder zur Arche. Die gleiche Stelle hat Petrus auch in seinem zweiten Brief nochmal drauf. Irgendwie muss Petrus die Geschichte von der Arche von Jesus nochmal näher erklärt gekriegt haben, denn das muss ihn bewegt haben, sonst würde er es nicht ständig in seinen Briefen schreiben. Und das kann ich mir gut vorstellen, denn hier kommt eben die Parallele zusammen, dass Jesus in die unsichtbare Welt geht und den Dämonen und allen Mächten und jeder, der dachte, diesen Sieg wird Gott nie schaffen, zu verkündigen, hier bin ich. Tata. Gott hat gesiegt. Ich habe den Tod besiegt. Das war die Verkündigung. Das Evangelium hatte denen bestimmt nicht verkündigt, dass sie sich bekehren sollen für die Dämonen, sondern er hat ihnen deutlich gemacht, und das passt eben auch zu Ostern und der Auferstehung, wie es Kolosserbrief schreibt, das hat Paulus ja auch drauf gehabt, Kolosser 2, 14 und 15. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über ihnen triumphiert in Christus. So sieht's aus. Ich habe uns mal einen Schuldbrief mitgebracht. Wenn meine Bibel nicht so groß wäre, würde ich ihn schneller finden. Hier, das war der Brief vom Teufel. Also nicht das Original, aber nicht verraten, ich tu mal so. Ja, es war der Brief vom Teufel. Und den hat Jesus einfach genommen und ans Kreuz geheftet. Was am Kreuz ist, hat Jesus auf sich genommen. Das trägt er. Deine Schuld trägt Jesus. Du musst sie nicht mehr tragen. Und das ist die Botschaft, wieso das Evangelium uns leicht macht. Weil du die Schuld loswerden kannst. Das können andere nicht. Die wissen nicht, wohin. Selbst im alten Bund hat man es mit Blut irgendwie zugedeckt. Mit Tieren, Stieren und Lämmern und alles Mögliche. Aber Jesus hat den kompletten Schuldbrief genommen und ans Kreuz geheftet. Gesagt, dort ist das Gericht gewesen. Dort hat es stattgefunden. Und wer zu Jesus gehört, der ist durch dieses Gericht durch. Der darf jetzt triumphieren. Hey, es gibt keinen anderen Weg als Jesus Christus, weil das kein anderer gemacht hat und kein anderer machen kann. Er hat verkündigt als Gott, ich habe gewonnen, als der eine Gott. Es sind nicht drei Götter oder irgendetwas, sondern es ist der eine Gott. Er hat es zum Sieg geführt. Und deshalb ist der nächste Punkt, Jesus ist unsere Rettung. Jesus, unsere Rettung. 1. Petrus, dann die Verse 19 bis 21 in Kapitel 3. So ist er, ich hole nochmal aus, in 29 hatten wir gerade schon. So ist er auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkündigen. So glaube ich, dass das stattgefunden hat den Dämonen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir das gut vorstellen. Und jetzt kommt die Geschichte. Sie waren es, die zur Zeit Noahs ungehorsam gewesen waren, als die Geduld Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Damals waren es 8 Leute, die gerettet wurden. Nur 8 Leute. Durchs Wasser hindurch. Wodurch werden wir heute vom Gericht gerettet? Durch den Glauben, durch den Kreuzestod. Hat jemand noch eine Idee? Buße und Bitte um Vergebung. Durch was werden wir errettet? Durch Jesu. Durch? Sein Blut. Keiner kommt hier auf die Idee der Taufe. Preis dem Herrn. Ihr habt gut zugehört in den Predigten. Weil hier steht ja, das Abbild errettet euch, das ist die Taufe, nicht das Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. In vielen Gemeinden wäre das Thema Taufe gekommen. Die Taufe rettet. Aber die Taufe rettet an der Stelle mit Sicherheit nicht. Sonst müsste ich ja fragen, wer von euch ist noch nicht getauft? Er müsste dann sich schnell taufen lassen, damit er gerettet wird. Aber dann wäre alles, was ich bisher hier gepredigt habe über Jahre, hier nicht richtig. Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Es ist nicht der heilsnotwendige Schritt, aber ein Gehorsamsschritt, der dazugehört. Das heißt also, wenn die Taufe retten würde, dann frage ich mal, wenn sie nicht rettet, wen hat denn dann Noah gerettet? Wie wurde Noah gerettet? Durch den Glauben. Der stand da jetzt nicht. Durch die Arche. Weil Gott gesagt hat, er soll eine Arche bauen. Auf alle Fälle, weil es Gott gesagt hat. Und das ist jetzt so eine Kinderstundenantwort gewesen. Gell? Da ist man total verunsichert als Erwachsener, weil Kinderstunden oft dann die Frage haben, Gott, Jesus oder die Bibel. Da liegt schon 90% richtig. Und wenn dann Alexander mit so einer Frage ankommt, dann denkt man, da kann was irgendwie nicht stimmen. Da habt ihr auch recht. Nein, aber ganz sicher hat die Arche ihn nicht gerettet. Wisst ihr warum? Ich habe mal euch ein Bild gebracht von eines der bekanntesten Schiffe. Genauso sicher wie die Titanic war die Arche auch. Wenn nämlich Gott seine Hand nicht darüber getan hätte, hätte die Arche auch nichts gebracht. Natürlich war es Gott, der den Noah gerettet hat. Er hat die Arche benutzt dazu. Das war ein Instrument, aber sie hätte niemand gerettet, die Arche. Die wäre genauso untergegangen wie alles andere auch, wenn Gott es nicht gewollt hätte. Genauso, und das schreibt hier Petrus, es ist ein Bild, die Arche und die Taufe. Die Taufe ist extrem wichtig, weil du dadurch ganz persönlich dein Zeugnis für Jesus ablegst und sagst, ich gehöre dem Herrn Jesus Christus. Das ist wie wenn du nicht in die Arche einsteigst, wenn du nicht dich taufen lässt. Das sagt hier Petrus. Es geht nicht darum, dass die Taufe dich retten muss, sondern das machst du ganz freiwillig. Die Taufe ist also ein Gehorsamsschritt. Und es soll deine greifbare Erfahrung deiner Errettung sein. Weil bei Gott oft so viel geistlich ist, so viel unsichtbar, gibt er uns an gewissen Punkten greifbare Sachen in die Hand. Er hat uns kein Abbild von sich gegeben. Er hat gesagt, macht euch kein Bildnis. Ja, sonst hätten wir Christen auch noch irgend so ein Pilgerkram. Weil er möchte, dass wir überall und zu allen Zeiten und in egal welcher Bedingung ihn erleben können und dürfen. Weil wenn du sonst ein Abbildchen irgendwie von ihm verloren hast, dann hast du deinen Gott verloren. Das kann dir bei Jesus nicht passieren. Du kannst deinen Ehering verlieren, aber Gott nicht. Sollst du nicht verlieren. Aber ich sage nur vom Verhältnis her, deshalb möchte er kein Abbild. Er will, dass wir uns an überhaupt gar nichts binden, weil wenn du in der Christenverfolgung in irgendeinem schwarzen Loch hängst, ist Gott dir da genauso nah wie heute Morgen im Gottesdienst, weil er sich nirgends gebunden hat an nichts. Das ist das klare Zeugnis. Also, wodurch werden wir errettet? Petrus sagt hier, durch die Auferstehung Jesu. Durch den Sieg am Kreuz. Ihr habt alle richtig geantwortet. Ja, sein Blut, das er für uns vergossen hat. Ganz klar, da war nichts Falsches dabei. Ich wollte einfach nur noch ein paar Ideen hören von euch. Ist doch schöner, wenn wir zusammenarbeiten, sonst muss ich da alles machen. So also auch die Taufe. Was geschieht in der Taufe? Damit wir nichts Falsches verstehen, Petrus geht hier weiter und zeigt, was die Taufe will. Also nicht endlich mal, dass sich vielleicht ein Teenie wieder wäscht. Ja, ich weiß, dann sollte man die Taufe öfters durchführen. Aber es geht um mehr als um dieses Reinigen wären. Das heißt, die Taufe reinigt das Fleisch nicht von der Sündhaftigkeit. Und das ist ganz wichtig. Warum? Weil manche denken, jetzt muss ich mich noch taufen lassen. Also wenn wir schon Taufkurs hatten, habe ich es auch schon gehört, dass einer gesagt, ja, das ist für mich wie die letzte Ölung. Ja, ich kann das verstehen, wenn man die Bibel nie erklärt gekriegt hat wirklich, wenn man das nicht verstanden hat, weil die Taufe gehört ja am Anfang des Glaubenslebens, nicht am Schluss. Am Anfang, wenn du noch nicht perfekt bist, wenn du nicht alles weißt, ich weiß es immer noch nicht, kann dich beruhigen, aber da du beginnst deinen Glauben und sagst, oh, dann lasse ich mich taufen, der Kämmerer mit Philippus, es ist ganz normal, dass man im Taufkurs noch nicht alles wissen muss. Es ist nur eins wichtig, warum du dich taufen lässt und dass Jesus in deinem Leben Herrn und Heiland ist. Das ist ganz arg wichtig. Das heißt also, die Taufe ist nicht das letzte Level. Wenn man schon oft schon Zeugnisse gehört hat über die Taufe und sagt, ja, ich hab mich bekehrt und jetzt ich habe eine Konfirmation und alles werden alles so die Pokale aufgezählt und jetzt fällt mir noch die Taufe. So, das letzte Teil im Schrank. Also, der letzte freie Platz so. Nein, das ist die Taufe nicht. Die Taufe ist dein erster Pokal. Und danach ist alles noch frei und Platz für viele Menschen, die du zu Jesus führen darfst. Jünger machen. Das startet mit der Taufe. Und was ganz wichtig ist, die Taufe ist ein Versprechen an Gott. Ein Versprechen. Das heißt also nicht, die Taufe macht nur was mit dir, sondern du machst auch was mit der Taufe. Du versprichst Gott, die Treue zu halten. Du versprichst hier auch ein Versprechen für ein gutes Gewissen. In der Taufe stelle ich mich hin und sage, ich glaube, Jesus Christus, dass du in meinem Leben Herr und König bist und du und dein Wort, du bist jetzt mein moralischer Kompass. Nicht das, was die Politiker sagen, nicht das, was ich in der Schule lerne oder was ich bei meinen Freunden sehe, sondern dein Wort ist jetzt mein Kompass. Ich höre auf das, was du sagst. Du bist der Leiter meines Lebens. Also nicht die Leiter zum Hochsteigen, sondern der mich führt. Indem ich das Zeugnis zum Ausdruck bringe in der Taufe, verspreche ich Gott, dass ich mit einem guten, reinen Gewissen leben möchte, weil ich mich an sein Wort halte. Nicht, dass ich alle 10 Gebote irgendwie gehalten habe, sondern dass es mir wichtig ist, Herr, ich tue, was ich kann, um dir alle Ehre zu geben. Dass ich nicht sündigen möchte und dass ich auch nicht Sünde irgendwie verstecke. Irgendwo aufbewahre, dass es nur keiner sieht. Sondern ich lege sie unter das Kreuz, dort, wo alle Menschen schuldig sind. Da habe auch ich meine Sünde hingeheftet. Da habe auch ich sie ans Kreuz Jesu gelegt. Und all das bringt die Taufe zum Ausdruck. Und jetzt können wir ganz leicht verstehen, warum eine Taufe für einen Menschen, der noch nicht A und B unterscheiden kann, nichts bringt. Er kann diese Entscheidung gar nicht treffen. Der kann gar nicht glauben. Aber das ist ja die Voraussetzung, weil Gott ja dein Leben in die Hand genommen hat. Du hast ihm übergeben, deshalb lässt du dich taufen. So, das ist jetzt heute mal die Taufpredigt, 2 Wochen vor der Taufe. Ja, macht doch mehr Sinn, sich das vorher nochmal anzuhören, dann können die Leute nochmal sagen, oh doch, lieber doch nicht. Oder es kommen noch ein paar dazu und sagen, jetzt habe ich es verstanden. Ich will auch durch. Das brauche ich für mein Leben. Das Zeugnis möchte ich halten und ich gehöre auch dazu. Und das hatte ich erhofft. Ich werde dann an der Taufe was anderes predigen, keine Angst, aber das ist wichtig. Und Petrus bringt hier noch was. Jesus herrscht über alles. Es heißt hier, er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Und das ist meine Zukunft. Halleluja. Deine auch? Die Mächte und Gewalten haben kein Anrecht über deinem Leben. Auch nicht, wenn Zauberer und Hexer und andere über dir etwas aussprechen. Es hat keine Macht. Du brauchst auch nicht einen stärkeren Zauberer suchen.
sondern du gehst zu Jesus. Hier kannst du es lesen, 1. Petrus 3, Vers 22. Wenn in dein Leben irgendein Zweifel kommen möchte, wer der Herr ist über alle Geister, steht es hier. Er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechten Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Nicht nur die Guten. Nee. Deshalb konnte Jesus auch ins Totenreich gehen. Deshalb bin ich fest überzeugt, dass er den Dämonen und Geistern gepredigt hat. Hallo, hier, ich bin's. Ihr habt verloren. Der Sieg ist auf Gottes Seite. Der Stadt war heute nochmal mit Leid, warum lässt Gott es zu? Manches versteht man nicht. Und ja, die Antwort ist tatsächlich so, Gott lässt auch Leid zu, obwohl er die Kontrolle hat, obwohl er die Herrschaft hat, obwohl er über allem steht, er lässt es zu. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich häufig unklar, für mich zumindest, wahrscheinlich auch für dich. Häufig weiß ich es nicht, ganz offen. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht unser Job, es zu wissen. Sonst hätte es Gott uns gesagt. Das ist die andere Seite. Aber unser Job ist, zu dem Leid nicht noch mehr Böses hinzuzufügen durch unsere eigene Schuld, weil wir uns nicht an sein Wort gehalten haben. Uns unter das Zeugnis der Auferstehung Jesu zu stellen, das ist unser Auftrag. Unser Job ist es, mitten im Leid ein Zeuge zu sein für Jesus Christus und die Fahne hochzuhalten und sagen, hier kenne ich einen, der über allem steht. Und da kommt dieses Dennoch zum Tragen. Dennoch bleibst du stets bei mir und hältst mich bei meiner rechten Hand. Und da heißt es auch, und am Ende führst du mich zu deinen Ehren. Das dennoch bleibt. Das ist unser Job. Festzuhalten, was wir ihm versprochen haben. Eben vielleicht auch durch die Taufe oder an vielen anderen Stellen auch in unserem Leben. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes zu rechnen und in den Gehorsam hineinzugehen. Gottes Angebot ist es, den Sieg und die Auferstehung Jesu Christi dir zu schenken. Das ist sein Angebot. Das heißt, den Sieg, den er über den Engeln und Mächten und Gewalten ausgetragen hat. Diesen Sieg. Dieser Sieger bleibt. Und wisst ihr was? Deine Arche wurde durch Jesus Christus schon gebaut. Und er lädt dich heute ein, in diese Arche einzusteigen, um durch das Gericht hindurch zu neuem Leben zu kommen. Und er lädt dich heute ein. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein mega großes Angebot. Ich danke dir, dass du einen so genialen Plan für uns vorbereitet hast, den kein anderer machen konnte, nur du. Und er war lange verborgen. Und viele Propheten haben nur stückweise davon erkennen dürfen und sehen dürfen, was kommen wird. Aber jetzt im Rückblick dürfen wir sehen, was deine Gedanken und dein Ziel von Anfang an der Welt schon war, nämlich unsere Rettung, die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott, die Versöhnung, die Wiederherstellung, die Heilung, dass der Tod, der Sündenfall kein Anrecht mehr hat. Und danke, Herr Jesus, dass dieses Mega-Angebot heute jedem Einzelnen gilt. Und ich frage jetzt einfach rein, hier in diesen Raum genauso wie auch zu den Leuten, die von fern und nah zuhören und zusehen. Möchtest du heute dieses Angebot Jesu annehmen? Möchtest du dein Leben ihm geben, sagen, sei du Herr meines Lebens und ich steige ein in diese Arche. Ich möchte dir gehören. Und mach es heute fest und schau, wann ich mich am schnellsten taufen lassen kann, um das zu besiegeln, was ich angefangen habe, um das Versprechen nach außen sichtbar zu machen. Jesus bietet es dir an. Wenn du möchtest oder die Freiheit hast hier jetzt im Raum, darfst du auch gerne deine Hand heben, dann werde ich noch speziell für dich beten und du hast nachher die Möglichkeit, auch mit Mitarbeitern aus der Gemeinde zu sprechen für die nächsten Schritte. Ich mache einfach das Angebot, wenn jemand da ist, kann er einfach kurz die Hand heben. Und wenn du das vielleicht zu Hause gemacht hast, einen Livestream, dass du gesagt hast, hier, ich bin es, aber mich sieht jetzt gerade sonst niemand, dann möchte ich einfach nochmal an die Internetseite, an die Homepage von uns verweisen. Auch dort unter Info wird man Rückmeldung bekommen und die Möglichkeit dann zum Gespräch, damit es weitergehen kann und du in deinem Glauben weiterkommst. Herr Jesus, ich danke dir für dein großes Angebot, für dein Wort heute. Herr, und auch diese schwierigen Stellen, die oft nicht so verständlich sind, dass du sie selber durch deinen Geist klar machst. Herr, und wenn du redest, dann ist es oft so einfach. Ja? Dann versteht man das so schnell. Und ich bete, dass du uns auch da hilfst an den Stellen, wo wir Fragen haben, dass dein Geist hineinkommt, dass es klar wird und dass wir erkennen dürfen, was dein Wille ist für unser Leben. Und wir geben dir die Ehre und bitten dich einfach ganz neu, auch heute, um deinen Segen. Amen.